Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Astrid Freudenstein von der CSU ist aktuell zweite Bürgermeisterin der Stadt Regensburg und verantwortlich für die Bereiche Soziales und Sport. Zuvor war sie Journalistin und Bundestagsabgeordnete. Das Gespräch haben wir am 4. Dezember aufgezeichnet. Wir sprechen über die gescheiterte Koalition in Regensburg, den laufenden Wahlkampf und ihre Vorstellung für die Zukunft der Stadt. Hallo Frau Freudenstein.
Hallo, schönen guten Abend.
Gleich vorweg mal, Sie haben die Einladung zu diesem Format hier sofort angenommen. Also andere haben sich so ein bisschen Zeit noch genommen, aber Sie haben sofort gesagt, Sie kommen hierher. Und wir zeichnen gerade am 4. Dezember auf, da ist noch gar nicht die erste Folge draußen. Das ist schon mutig von Ihnen, oder?
Ich bin da unkompliziert bei solchen Dingen. Ich gehöre auch zu denen, die gern vor Weihnachten noch vieles erledigt haben. Und ich bin jetzt, ja, unkompliziert, wenn es um Fragen zur Politik geht.
Werbung.
Dieses Projekt ist aktuell ein Draufzahlgeschäft. Material, Gebühren, Zeit, Technik. Ich stemme das privat. Rennen ins Regensburger Rathaus entsteht nicht, um Geld zu verdienen, sondern weil eine lebendige Demokratie Formate braucht, in denen sich Wählerinnen und Wähler eine fundierte, eigene Meinung bilden können. Trotzdem würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das Projekt finanziell unterstützen. Entweder über eine Spende oder indem Sie einen Werbeplatz buchen. Alle Infos finden Sie in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß und viele gute Erkenntnisse bei der aktuellen Folge.
Werbung Ende.
Sie waren ja schon 2020 Oberbürgermeisterkandidatin in Regensburg. Das war, meine ich, die knappeste Wahl, die es in Regensburg bisher gab. Und dann ist der Wahltag der Stichwahl und Sie müssen 2 Tage auf das Ergebnis der Stichwahl warten. Was haben Sie sich in dem Moment gedacht?
Es war sicher kein ganz optimaler Ablauf, aber es war natürlich für alle eine Ausnahmesituation. Keiner hatte sowas jemals zuvor und ich bin trotzdem der Meinung, dass die Kolleginnen und Kollegen getan haben, was sie tun konnten, um diese Wahl anständig abzuwickeln. Und am Schluss ging es für mich knapp blöd aus. Das ist so, aber ich bin gut in der Lage, demokratische Ergebnisse zu akzeptieren, ob sie mir jetzt gefallen oder nicht.
Es waren am Ende 1400 Stimmen circa. Dachten Sie sich da nicht, hätten einfach 1400 Menschen mehr wählen gehen können, hätte ich irgendwie 700 Menschen überzeugen können, Sie zu wählen, statt die Frau Malz-Schwarzfischer? Was denkt man sich dann in so einem Moment?
Naja, erstens habe ich schon öfter mal knappe Wahlniederlagen auch erlitten und auch damit muss man klarkommen, ob ich jetzt da besonders gehadert habe, das weiß ich gar nicht, dafür, dass ich ja als Externe fast wahrgenommen wurde. Ich bin ja aus Berlin gekommen und manche haben mich ja behandelt, als wäre ich quasi direkt von ganz woanders hergekommen. War das ein sensationelles Ergebnis eigentlich und hat auch gezeigt, was man dann doch vom Stand weg erreichen kann. Also es hat mich jetzt nicht so zerbröselt.
Das mit der Auswärtigen kriegen Sie wahrscheinlich hin und wieder zu hören, weil ich habe jetzt beispielsweise auf Instagram Reels von Kandidaten gesehen, die dann nochmal betont haben, wie sie hier zur Schule gegangen sind, aufgewachsen sind, die Stadt kennen, in Anführungszeichen. Und Sie kommen ja ursprünglich gar nicht aus Regensburg. Ist das irgendwie ein Nachteil?
Ja, wie sehr, sehr viele Menschen in der Stadt hier nicht geboren und aufgewachsen sind. Es ziehen ja ungefähr, ich glaube, wie viele jedes Jahr, 6.000 her, 6.000 weg oder so ähnlich. Also das ist ja sehr normal in Großstädten, dass die Menschen hierher ziehen und hier dann neue Heimat finden. Und bei mir war es auch so, ich bin Wunsch-Regensburgerin. Wir waren damals, mein Mann und ich, in München. Und ich habe immer gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, würde ich mein Leben lieber in Regensburg verbringen, weil die Stadt eine total gute Größe hat. Ich habe alles, was ich für mein Leben brauche, hat Regensburg. Und wenn ich meine Staatsoper will, jetzt kriegen wir ein Staatstheater, kriegen wir ja hierher, aber wenn ich sowas möchte, dann ist München nicht weit weg. Man kann ja überall hin und Regensburg war immer so meine Wunschheimat. Und dann ist es Heimat geworden und das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes.
Sie sind ja zunächst in den Deutschen Bundestag eingezogen und waren Abgeordnete, bevor Sie Bürgermeisterin in Regensburg wurden. Heute, während wir aufzeichnen, findet die Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin statt. Unter anderem mit dem Kanzleramtsminister Thorsten Frey, der den Weg von der Kommune nach Berlin gegangen ist. Warum sind Sie den umgekehrten Weg gegangen?
Naja, ich wollte gern wieder nach Regensburg. Berlin ist einfach sehr weit weg. Das ist immer für CSU-Abgeordnete so ein Thema. Wir sind halt alle sehr weit weg. Also wir sind halt alle aus Bayern und dann ist Berlin immer 500 Kilometer weg. Das ist natürlich schon etwas, was ich familiär schon auch immer als Härte empfunden habe. Politisch war es das größte Geschenk. Ich war 7 Jahre in Berlin und ich würde es nicht missen wollen. Ich war dort Mitglied im Sozial- und im Kulturausschuss. Das heißt, ich wusste hier als Sozialbürgermeisterin sehr gut, was Sozialgesetze sind, was der Sinn ist. Ne? Ich kam jetzt hier als Fachkraft sozusagen schon an. Und man lernt natürlich in Berlin unwahrscheinlich viel. Berlin ist das Herz der Demokratie. Da sind total gute Leute, von denen man sehr viel lernen kann, von allen Fraktionen. Und das ist etwas, was mir sehr, 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 sehr viel gebracht hat. Und wo ich heute noch davon zehre, von den vielen Kontakten, von der Herangehensweise, von der Art, wie Politik natürlich funktioniert und was unser Staatswesen zusammenhält, wo die Gefahren lauern, wo die Chancen sind. Ich finde, dass das ein sehr reicher Erfahrungsschatz ist. Und trotzdem ist natürlich das Amt einer Oberbürgermeisterin einer bayerischen Großstadt schon besser als ein Abgeordnetendasein in Berlin. Und ich behaupte im Übrigen auch besser als jedes Ministeramt. Und ich habe da vieles aus der Nähe erleben können.
Sie waren in Berlin, glaube ich, Berichterstatterin fürs Bundesteilhabegesetz, waren damals in der Koalition mit der SPD. Nimmt man da, also vielleicht zur Erklärung, als Berichterstatterin ist man ja für dieses eine Thema zuständig und verhandelt es dann mit dem Koalitionspartner. Nimmt man da Erfahrungen auch mit für die Arbeit in der Kommune? Also ich meine, wir kommen da gleich drauf zu sprechen, aber auch so die Mehrheitsfindung in Regensburg ist nicht mehr die leichteste.
Ja, natürlich. Und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD war damals eine sehr, sehr gute. Ich habe im Übrigen auch, also in Berlin beim Bundesteilhabegesetz, auch mit den anderen Fraktionen. Und ich habe ja auch, als ich nach Regensburg gekommen bin, zu meiner Partei gesagt, mit der SPD kann man sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Ich habe die sehr anständig professionell gut erfahren in Berlin. In der Sozialpolitik war es ja für mich eher nicht so leicht, weil und im Kulturausschuss, weil vieles von dem, was ich politisch gemacht habe, jetzt bei meinen eigenen Leuten jetzt nicht nur auf Halleluja gestoßen ist. Ja, ich hatte auch das Künstlersozialversicherungsstabilisierungsgesetz. Ne, das war ja auch meins. Also war wenig Begeisterung in meinen Reihen. Oder das Kulturgutschutzgesetz, auch wenig Begeisterung in meinen Reihen. Ich habe diese Gesetzesprojekte trotzdem mit großer Leidenschaft vorangetrieben und man dachte eigentlich, das Bundesteilhabegesetz würde nie kommen und man hat mir es eigentlich gegeben und gleich gesagt, und wenn es nichts wird, na, ist jetzt auch nicht so schlimm, das liegt ja schon ein paar Legislaturperioden als To-Do rum. Und es war, als wir es am Schluss durchs Parlament geschoben haben, auch nicht perfekt und auch nicht fertig. Und man müsste auch jetzt wieder nachbessern im Übrigen. Aber es war damals so, dass ich gesagt habe, wenn wir es jetzt nicht durchkriegen, dann kommt gar nichts. Es kommt gar nichts. Es muss aber was passieren in dem Bereich. Und das haben wir dann auch gemeinsam durchgeschoben nach sehr langen Verhandlungen, die aber sehr gut geführt worden sind und mit einem Ergebnis geführt worden sind.
Weil ich davor schon so leicht versucht habe, die Brücke zu bauen. Jetzt sind wir im Jahr 2025. Die Kommunalpolitik hier vor Ort ist gerade in der Phase ohne eine feste Koalition und irgendwie alles ist so ein bisschen unklar. Wie beurteilen Sie den aktuellen Zustand der Regensburger Kommunalpolitik?
Ja, man kann eine Großstadt wie Regensburg ohne Bündnisse zumindest für einen Haushalt nur schwer führen. Es war mir schon klar und das sieht man jetzt auch im Übrigen. Das ist kein guter Zustand für die Stadt und für die Stadtverwaltung. Soweit sollte es nicht kommen. Koalitionen sind eigentlich in der bayerischen Gemeindeordnung gar nicht vorgesehen, auch keine Fraktionen. Das Wort kommt gar nicht so richtig vor, weil ein Gemeinderat oder in unserem Fall ein Stadtrat ein Verwaltungsorgan ist, ein Kollegialorgan. Es ist überhaupt kein Parlament. Also schon das Wort Kommunalparlament ist falsch. Es ist Teil der Exekutive. Und mit einigen legislativen Zügen, aber es ist Teil der Exekutive. Und eigentlich sind wir alle zur Kollegialität verpflichtet und sollten gar nicht Mini-Parlament spielen hier. Und wenn man das beherzigt, dann kann man sich immer wieder zusammenraufen, das glaube ich, auch wenn es schwierig ist und immer schwieriger wird, weil unser Kommunalwahlsystem natürlich zu einer starken Zersplitterung dieser Gemeinde- und Stadträte führt und zu einer sehr schwierigen Mehrheitsbildung.
Sie haben vorhin gesagt, der Stadtrat sei ein Kollegialorgan. Gleichzeitig erleben wir gerade eine Phase, in der es sehr schwer ist, stabile Mehrheiten zu finden. Wer ist dann unkollegial? Denn rein logisch müsste ja eine Mehrheit unkollegial handeln, wenn es so schwer ist, Mehrheiten zu bilden, zumindest beim Haushalt.
Also die Suche nach Mehrheiten, wenn ich eine Koalition kündige, ist natürlich schwierig. Also wir haben die Koalition ja nicht beendet. Wir wurden ja rausgeworfen. Und dann, wenn ich eine Koalition beende, muss ich wissen, dass ich unwahrscheinlich viel Organisations-, Verhandlungs- und Kommunikationsaufwand leisten muss für den Rest dieser Wahlperiode. Da muss ich Tag und Nacht reden, um Mehrheiten zu finden. Und dann muss ich natürlich auch immer schauen, wenn am Schluss ein Haushalt stehen soll, dass ich vorher wenig strittige Beschlüsse herbeiführe. Ich habe bei einigen Beschlüssen schon vorab gesagt, das wird am Schluss schwierig, wenn das auch noch in den Haushalt soll. Also ich habe da schon jedes Mal, wo es überhaupt mich betroffen hat oder zu mir kam, so oft ist es ja nicht, gesagt, das wird eine ganz schwierige Nummer. Es war trotzdem so, dass den ganzen Sommer lang keiner kam, um über diesen Haushalt zu reden. Und die Grünen im Übrigen auch zu Recht gesagt haben, mit ihnen hätte man auch nicht geredet. Wir haben es gar nicht erwartet, weil letztes Jahr hat man uns noch nicht mal eingeladen. Also warum sollten wir auf die Idee kommen, in dem Jahr gefragt zu sein? Und wir sind auch nicht in der Pflicht, wir wurden ja rausgepackt. Ne? Und dann müssen natürlich die eine Koalition beenden, einen Plan haben, wie sie künftig Mehrheiten finden. Und es kann die Aufgabe der Oberbürgermeisterin oder ihrer Fraktion sein. Unsere ist es nicht gewesen. Wir waren ja nicht mehr als Mehrheitsbeschaffer gewollt.
Aber würden Sie dann sagen, das ist ein Führungsproblem, dass wir die Lage haben, wie wir sie gerade haben?
Es ist wahrscheinlich ein Kommunikationsproblem. Mit mir redet gar keiner über diesen Haushalt im Übrigen, bis zum heutigen Tage nicht. Und man denkt vielleicht, jetzt würde Tag und Nacht hier verhandelt werden. Das ist nicht der Zustand. Ich habe schon im Sommer immer gesagt, ich wundere mich so ein bisschen. Ich habe schon so viele Haushalte aufgestellt, in Berlin, aber auch im Kommunalen. Da wird so einmal mit denen was beschlossen, dann mit den anderen was beschlossen. Mir fehlt jede Fantasie, wie es am Schluss in einen Haushalt münden soll. Aber nur ich habe mir, glaube ich, im Sommer die Frage schon immer gestellt und sage, es wird schon irgendeinen Plan dahinter geben, gab aber offenbar keinen.
Aber dann können wir zusammen versuchen, mal so einen Kompromissvorschlag hier zu erarbeiten. Was wären so Ihre Vorschläge, wie man jetzt, ich meine, die Folge kommt dann die Woche später, dann ist es schon recht spät im Dezember, aber zumindest im Januar. Was wären so Ihre Vorschläge, wie man da noch einen konsensfähigen Haushalt gemeinsam hinbekommen könnte?
Es gibt jetzt irgendein Konsenspapier, das kam aber erst gestern, ich habe es noch nicht durchsehen können. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich würde es jetzt auch nicht zerreden wollen, weil ich nicht weiß, was jetzt drinsteht. Es wurden ja dann nach der Sommerpause natürlich wirklich reichlich spät bei meinem Fraktionschef, bei Michael Lehner, wohl rote Linien so mal erstmals abgefragt. Da war es aber auch schon, glaube ich, Oktober. Ich weiß nicht, was von dem jetzt im Kompromissvorschlag drinsteht.
Würden Sie heute am 4. Dezember prophezeien, dass wir einen Haushalt bekommen bis zum Kommunalwahltag?
Ich weiß nach wie vor nicht, wer für diese Haushaltsmehrheit gefragt ist. Ich weiß es nach wie vor nicht, ob das jetzt, also man braucht ja immer entweder die Grünen oder die CSU.
Ja? Oder beide.
Oder beide im besten Fall. Das scheint ja irgendwie an der Sollaner Regenbrücke auch zu kranken. Weil die Sollener Regenbrücke wird schon von mehr als 30 dieser 50 Stadträtinnen und Stadträte gewollt. Also für dieses Projekt gibt es im Stadtrat eine sehr breite Mehrheit. Also aus dem Pool kann man ja schon Mehrheiten noch finden. Also an der Sollener allein scheitert es nicht, weil es da wirklich eine große Mehrheit gibt. Da steht die CSU, da stehen die Freien Wähler, da steht FDP, da steht Janele, da steht die Brücke. Und da steht die SPD, so wurde es uns bisher immer gesagt. Und dann ist man bei einer sehr, sehr großen Mehrheit.
Ja.
Genau, es ist einfach wie immer zu viel drin. Das heißt, man muss bei ein paar Sachen abspecken. Und der Kompromiss ist schon möglich zu finden, natürlich.
Vielleicht nochmal kurz, wenn wir auf die Koalition blicken, die es ja von 2020 bis ungefähr zur Europawahl 2024 gab. Was waren aus Ihrer Sicht da die größten Erfolge der CSU?
Naja, ich habe mich wirklich gefreut, weil mir das wichtig war, dass wir im Obdachlosenwesen viel hingekriegt haben. Das waren schwere Kämpfe, bemerkenswerterweise gegen die SPD, gegen die SPD. Aber da haben wir was bewirkt. Wir bauen jetzt dieses Chancenhaus, damit wir endlich die Kinder rauskriegen. Wir haben das Marienheim eröffnet, damit wir die Frauen rauskriegen. Und das würde ich als große Erfolge bezeichnen. Es war auch ein Erfolg, dass wir den Sportpark Ost umsetzen konnten. Das war das einzige Sportinfrastrukturprojekt, das planfertig war. Und plötzlich sollte es nicht mehr verwirklicht werden. Das waren auch schwere Kämpfe innerhalb der Koalition. Würde ich auch als Erfolg bezeichnen.
Aber warum ist aus Ihrer Sicht letztlich die Koalition gescheitert? Weil Sie ja vorhin auch gesagt haben im Gespräch, Sie wurden rausgeworfen aus der Koalition und jetzt, wer halbwegs die Medienlandschaft so verfolgt hat, der Hauptgrund, zumindest wie er dann genannt wurde, war das Thema Stadtbahn. War das am Ende der Punkt, der zum Scheitern der Koalition geführt hat?
Ja, das müssten Sie jetzt die SPD fragen, weil die hat ja die Koalition beendet. Das weiß ich wirklich nicht. Aber es wird Gründe gegeben haben. Uns hat sich's immer so dargestellt in der Koalition. Also ehrlich gesagt war mein Spruch immer, wie kann nur so eine kleine Fraktion nochmal zerlegt sein? So wenig Leute. Und selbst da haben wir immer mit mindestens zwei verschiedenen SPDen zu tun. Es gab erkennbar immer den Druck von der Partei. Basis der SPD, das war immer klar, man hat was vereinbart und nächste Woche hat man genau gemerkt, jetzt kam irgendwo Druck her aus den Parteireihen und dann wurde das nochmal beredet. Das war so ein bisschen sehr übliches Spiel, was ich kenne, weil wir auch schon in dem Zustand waren. Den haben wir momentan nicht, aber ich kenne den Zustand sehr gut. Das Problem der Koalition war von Anfang an ein Führungsproblem und ein Kommunikationsproblem und ein Strukturproblem meines Erachtens. Das war das Kernproblem, weil die Leute waren ja alle nett. Es lag ja nie an persönlichen Befindlichkeiten oder so, sondern da, ehrlich gesagt, da hat einfach sehr wenig stattgefunden. Also das war so ein gewisses Vakuum. Da war wenig, ich finde, es war immer kaum vorbereitet. Da waren Vorlagen drin, die wurden ja prima vista präsentiert. Wo ich immer gesagt habe, sowas ist überhaupt nicht entscheidungsreif. Das belastet, aber es ist überhaupt nicht entscheidungsreif. Was ich mitgekriegt habe, haben die Ämter auch überhaupt nie erfahren, was wir da drin geredet haben. Das heißt, dann kam irgendwie dasselbe wieder. Dann war irgendwer ärgerlich da drin, weil wir gesagt haben, naja, das haben wir doch schon beredet. Warum kommt jetzt dasselbe wieder? Also es war meines Erachtens ein ganz wesentliches Kommunikations-, Führungs- und Strukturproblem.
Aber wenn Sie vielleicht nochmal die Leute mitnehmen, die gerade auch zuhören, was heißt da drinnen besprochen? Wie kann man sich sowas vorstellen? Sitzen dann alle 26 Stadträte der Koalition dann am Lagerfeuer und besprechen dann so, was das nächste halbe Jahr passiert? Oder wie kann man sich das so vorstellen?
Konkret waren die Sitzungen immer hier gleich nebenan, im Zimmer 18, wie wir das so romantisch hier nennen. Ein schönes altes Besprechungszimmer im alten Rathaus im zweiten Stock. Es hat um 7:55 begonnen, nicht um 8, um 7:55.
Schon sehr früh.
Sonst immer sehr früh am Montag. Früh war es für mich jetzt weniger Problem, ist für andere schon. Der Thomas Burger, glaube ich, kam kein einziges Mal pünktlich. Ich glaube nie, was den Kollegen Artinger schon immer genervt hat. Also, aber abgesehen von solchen Dingen waren wir, glaube ich, 7:55, weil die Frau Opitz früher mit dem Bus kam und der Bus irgendwie so. Ne? Aber nein, es waren immer von jeder Fraktion waren 1 bis 2 da. Normalerweise die 3 Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden. Aber der Besuch war dann auch mit der Zeit ehrlich gesagt recht dünn, weil da aber auch immer nichts zur Entscheidung kam. Also das hat sich so ein bisschen, man kann sich das glaube ich nicht so vorstellen, dass da wahnsinnig viel passiert ist. Also das war einfach, also ich fand immer, da passiert einfach wenig, viel zu wenig. Also es...
Aber das hört sich so ein bisschen an wie so die letzte Phase der Ampel in Berlin.
Weiß ich nicht, da war ich nicht dabei.
Als man zumindest was so reportiert wurde, wo man sich dann auch zusammen hingesetzt hat, versucht hat, ein Paket zu schnüren und dann wurde das aber draußen von den eigenen Leuten wieder aufgemacht oder Kompromisse, die gefunden wurden, haben sich dann nicht als haltbar erwiesen. Jetzt ist die Frage, wenn man dieses Sprachbild baut, waren Sie der Christian Lindner der Koalition in Regensburg oder waren Sie eher der Robert Habeck, der versucht hat, noch irgendwie dieses Bündnis zu halten?
Als Bürgermeisterin hat man da ja keine so ganz wesentliche Kampfrolle da drin. Also das übernehmen eigentlich die Fraktionsvorsitzenden und so war es auch im Wesentlichen. Und der Ludwig Artig und ich, wir saßen ja meistens eher so ein bisschen auch dabei. Also ich habe das sehr oft gesagt. Man, glaube ich, denkt sich, da wäre mal was passiert, aber da ist leider nicht viel passiert. Das war nicht der wichtigste Termin bei mir in der Woche, zu keinem Zeitpunkt fast, weil ich habe immer gesagt, das ist ein Vakuum, ein Kommunikationsvakuum, ein Führungsvakuum. Für mich war diese Form des Gremiums so auch neu und ich glaube nicht, dass man es mit Berlin vergleichen kann, weil alles, was ich in Berlin erlebt habe, war kein Vakuum. Das war schon immer voller und präsenter und andere Performer.
Am Ende ist die Koalition ja, so wird es ja kolportiert, wegen der Stadtbahn gescheitert. Also das ist ja der Punkt, der irgendwie in der Öffentlichkeit hängen geblieben ist, dass es daran lag. Wenn man sich den Koalitionsvertrag angeschaut hat, da sind ja wirklich sehr viele unterschiedliche Projekte gewesen. Man muss dazu sagen, alles unter einem Finanzierungsvorbehalt auch, weil man nicht wusste, wie sich auch die Situation mit Corona entwickelt. Da stand ja das Thema Stadtbahn eigentlich drinnen und im Wahlprogramm von Ihnen 2020 stand es noch auch drinnen. Da muss ja dann irgendwas dazwischen passiert sein, dass dann die CSU gesagt hat, okay, wir können in Gänze nicht total für dieses Projekt einstehen. Am Ende hat es der Bürger entschieden, das muss man dazu sagen. Aber es war natürlich nicht so, dass die CSU sich hingestellt hat und gesagt hat, wir wollen unbedingt dieses Projekt und am besten gestern statt morgen. Was ist dazwischen passiert? Woran ist dieses Projekt dann Ihrer Meinung nach gescheitert?
Also ich habe jetzt meine eigenen Wahlprogramme auch nicht auswendig gelernt, aber im 2020er Wahlprogramm meiner Partei stand meines Wissens drin, dass die Trasse in spätestens 2 Jahren feststehen muss. Sowas hatten wir da drin. Das war auch unsere Position, dass wir, und da stand auch drin, wollen wir die Planung zügig. Das war schon auch was, was wir immer drin hatten. Wir wollen eine zügige Planung und wir wollen Sicherheit haben über die Trasse. Was uns schon umgetrieben hat, ist, dass da schon 6 Jahre lang hingeplant wurde, dass die Planung unwahrscheinlich teuer war, dass von einem Feststehen der Trasse nicht mal in Ansätzen die Rede sein konnte. Man hat dann ja in den letzten Panikzügen vor dem Bürgerentscheid irgendwie noch das Ende im Norden noch mal anders verlegt. Das war überhaupt nicht der Fortschritt, den wir uns erwartet hatten. Es wurden auch unsere Fragen stoisch nicht beantwortet. Was kostet diese Planung? Wir haben ja mal nach den Kosten gefragt. Wir hatten dann den Eindruck, dass da kein bisschen Kostencontrolling drin ist. Und das, glaube ich, war sogar so.
Da habe ich auch in der letzten Folge mit dem Herrn Aigner drüber gesprochen gehabt, dass er dann auch kurz vor der Abstimmung der Wirtschaftsreferentin, die Oberbürgermeisterin auch auf dem Podium saßen und sich eigentlich gegenseitig widersprochen haben in der Planung.
Und das war etwas, was auch mich persönlich gestört hat, weil ich schon auch immer so bin, dass ich rechne und mir sage, na ja, da hauen wir jetzt jeden Monat ungefähr so viel raus, wie bei mir ein Kunstrasensportplatz kosten würde. Und zwar mit einer Seelenruhe. Also wir haben überhaupt nicht erkannt, dass da der Zug dahinter ist, dass man auch mal zu Ergebnissen in so einer Planung kommen muss. Planung ist auch kein Selbstzweck. Na, und dann hatten wir da ein Amt mit mehr als einem Dutzend Leuten und alles ist nach außen vergeben worden. Also diese PR, die mit Verlaub schrecklich war, wurde irgendwo, ich glaube, aus Leipzig zugeliefert und es wurde immer so hingenommen. Ne? Und wir haben auch ganz lange immer die Hand gehoben und gesagt, sollen Sie mal machen, wenn Sie meinen, dass es so zum Erfolg führt. Aber dass das bei den Menschen nicht ankommt, das war schon spürbar. Und dann stand ja schon auch im Ursprungsbeschluss vom Sommer 2018 drin, dass man enge Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Regensburg haben möchte. Eine enge Beteiligung. Dass die Beteiligung darin bestand, die Farbe der Sitzbezüge auswählen zu dürfen, war nicht unsere Vorstellung von Bürgerbeteiligung. Und dass ein solches Großprojekt immer auch ein Votum der Menschen braucht, das ist meine Überzeugung ohnehin. Hätten wir es im Übrigen nicht herbeigeführt, wäre es sowieso herbeigeführt worden. Und dann waren wir uns sehr einig in der Koalition, das war auch nicht sehr strittig im Übrigen, dass dieses Votum ohnehin herbeigeführt wird. Und dass es besser ist, das Heft des Handelns in der Hand zu halten, als dass es einem aufgedrückt wird. Und der Beschluss, diesen Bürgerentscheid durchzuführen, der wurde auch nicht nur mit den Stimmen der Koalition herbeigeführt. Ich erinnere mich gut an diese Diskussion, als die Maria Simon von den Grünen noch gesagt hat, ja, und wir stimmen auch dafür, ne, und wir kämpfen und wir sind auch ganz überzeugt davon, dass wir da durchkommen. Am Schluss war man dann überrascht, dass es nicht durchging, aber der Bürgerentscheid an sich war auch keine knappe Entscheidung im Stadtrat. Das war es nicht.
Aber jetzt wollen Sie ja Oberbürgermeisterin werden und haben jetzt diese 4 Jahre auch in der Koalition erlebt. Was nehmen Sie da als Lehre für sich mit?
Ja, ich habe ja schon mehrere Koalitionen erlebt. Das war jetzt nicht meine erste. Ich bin nie im Stadtrat gewesen ohne Koalition. Als ich 2008 eingezogen bin, gab es ja auch zum ersten Mal schon eine Koalition mit der SPD. Es war also nicht meine erste auf kommunaler Ebene und ich habe auch im Bund Koalitionskonstellationen erlebt. Und Spaß macht ja keine Koalition. Man will ja immer lieber alles so machen, wie man selber denkt. Also sind es immer Zweckbündnisse. Und in Zweckbündnissen sind Strukturen wichtig. Ist Kommunikation und ist Führung wichtig. Und wenn ich mir das Gebilde hier in Regensburg anschaue, würde ich sagen, es hätte mehr Kommunikation, mehr Führung und mehr Struktur gebraucht.
Bevor wir jetzt in die Themen reinstarten, würde ich mit Ihnen so ein kleines Spiel machen und ich bitte Sie nur mit Ja oder mit Nein zu antworten. Wir können dann später auch auf die Themen eingehen, also das ist jetzt nicht abgeschlossen, so wie es gerne in TV-Sendungen gemacht wird. Vielleicht als erste Frage, soll die Saarlander Regenbrücke gebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt einen neuen Anlauf für die Stadtbahn starten?
Nein.
Soll Regensburg in dieser Wahlperiode zusätzliche große Verkehrsinfrastrukturprojekte beginnen?
Den Holzgartensteg.
Soll die Altstadt weitestgehend autofrei werden?
Es gibt keine ganz autofrei, aber soll sie werden, ja. Das Ziel bleibt.
Ist ein Ja. Befürworten Sie einen Einstellungsstopp im Verwaltungsbereich?
Nein, wir schaffen neue Stellen, aber andere müssen dafür wegfallen.
Soll die Stadtverwaltung in den nächsten 6 Jahren strukturell verkleinert werden?
Man schafft es eigentlich nie, Behörden zu verkleinern. Man schafft es allenfalls, sie nicht noch größer werden zu lassen.
Ist es ein Nein?
Verkleinert werden kann sie nicht.
Okay. Soll die Stadt Aufgaben an externe Dienstleister auslagern, um Kosten zu senken?
Ich bin der Meinung, wir müssen eine Menge, was wir nach außen vergeben haben, selber machen. Also die Frage, wir haben bisher viel zu viel Geld nach außen geschossen an externe und haben überhaupt kein Geld gespart. Siehe Stadtbahnplanung. Deswegen, wir sparen, indem wir mehr selber machen.
Soll die Gewerbesteuer erhöht werden?
Nein.
Soll das Baulandmodell in seiner bisherigen Form bestehen bleiben?
Um Himmels Willen, nein. Wenn wir nochmal Wohnungsbau wollen, geht's mit diesem Modell sicher nicht.
Soll die Stadt städtische Flächen verkaufen, um Einnahmen zu erzielen?
Sie soll städtische Flächen verkaufen, um Wohnungsbau zu ermöglichen.
Ist es ein Ja?
Nicht um Einnahmen zu erzielen, sondern um Wohnungsbau zu ermöglichen. Ja, sie soll.
Soll die Stadtbau massiv gestärkt und ausgebaut werden?
Die Stadtbau ist gestärkt und ausgebaut worden. Wir haben mehr Eigenkapital reingesteckt, wir haben mehr Personal reingesteckt. Es wurde nur fast nichts gebaut in den letzten Jahren. Sie muss dieses Eigenkapital, das sie hat, auch mal verbauen.
Also ein klares Ja.
Ja.
Soll die Stadt stärker auf Nachverdichtung statt neue Baugebiete setzen?
Ja, wir brauchen beides.
Soll Regensburg bis 2035 klimaneutral werden?
Das werden wir nicht schaffen.
Soll Regensburg bis 2040 klimaneutral werden?
Das Ziel setzen wir uns vielleicht, ja.
Soll die Stadt mehr kommunale Ordnungskräfte einstellen?
Da haben wir sicher immer genug zu tun für diese Leute, ja.
Und abschließend, soll es in der Altstadt erweiterte Videoüberwachung geben?
Ja.
Vielen Dank, Frau Freudenstein.
Gerne.
Genau, jetzt wurde ja die Stadtbahn von den Regensburgerinnen und Regensburger abgelehnt. Ich glaube, es ist unstrittig, dass wir schon im Bereich Verkehr ein bisschen was in Regensburg machen müssen, also dass es nicht reicht, wie es gerade ist. Was ist denn so der Vorschlag der CSU? Was kann man da machen? Soll man mehr Busse einsetzen? Soll man eine U-Bahn bauen, eine Seilbahn? Was ist da so die Lösung der CSU und insbesondere von Ihnen?
Also weder Seilbahn noch U-Bahn, das wäre jetzt, glaube ich, auch nicht sehr seriös. Ich glaube, von den vielen Konzepten, die wir haben, sollten wir mal was umsetzen. Da bin ich große Befürworterin. Wir haben ein Parkhauskonzept, wir haben ein Radkonzept, wir haben ein Altstadtverkehrsberuhigungskonzept, mehrere inzwischen. Wir haben ganz viele Konzepte und jetzt müssen wir mal ans Umsetzen gehen. Da stehen nämlich viele gute Sachen drin. Und wir neigen dazu, zu sagen, oh, jetzt bauen wir wieder ein neues Konzept. Aber Konzepte habe ich echt viele im Schrank. Ich gehöre auch zu denen, die sie lesen. Und wir geben dann gern an extern wieder Geld für Konzepte. Und dann liegen die wieder in meinem Schrank und wir setzen es nicht um. Also ich bin der Meinung, von diesen Konzepten, da können wir uns nochmal drüber beugen. Also seit ich Stadträtin bin, ich weiß nicht, wie viele Verkehrskonzepte ich jetzt schon gelesen und verabschiedet habe und das Beste rausnehmen und umsetzen, zum Beispiel Busbeschleunigung.
Im Landkreis wurde mal gefordert, es braucht ein Gutachten für die ganzen Gutachten, die bisher gemacht wurden.
Mit dem Landkreis hat es im Übrigen auch ein Verkehrsgutachten gegeben. Also das haben wir auch beauftragt. Gibt es auch. Sollten wir alles mal anschauen, was davon endlich umgesetzt werden soll.
Ist in Regensburg das RKK gescheitert in dem Bürgerentscheid? Die Stadtbahn ist gescheitert in dem Bürgerentscheid? Ist Regensburg eigentlich gar nicht dazu in der Lage, Großprojekte umzusetzen?
Ach, das ist Regensburg schon. Also andere, ich finde gar nicht, dass Bürgerentscheide von Haus aus irrational sind. Zum Beispiel die Osttangente wurde auch per Bürgerentscheid möglich gemacht. Nein, das sind wir nicht. Ich meine auch, dass wenn man für die richtigen Projekte mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Argumenten wirbt, auch nichts dagegen zu machen ist, dann läuft es schon.
Da wir jetzt auch bei den Großprojekten waren, jetzt kommen wir ja wahrscheinlich in eine schwierige Haushaltslage in Regensburg. Wenn man sich denn die Haushaltsplanung auch der nächsten Jahre so anschaut, dann ist ja eigentlich die freie Finanzspanne, also wenn man sich anschaut, was braucht die Stadt, um Verwaltungsaufgaben zu erledigen, also Personal, laufende Ausgaben, und das vergleicht mit den Einnahmen der Stadt, dann ist es ja mittlerweile negativ, zumindest in der Planung der nächsten Jahre. Wie soll man diese Haushaltslücke schließen? Was sind da so Vorstellungen von Ihnen, wie das gelingen kann?
Es heißt ja immer so schön, wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Das heißt, wir können die Ausgaben nicht mal mehr mit den eigenen Einnahmen decken. Das heißt ja, es gibt keine Freispitze mehr. Das ist die Anforderung, die wir haben. Und wir konnten im Übrigen auch den Haushalt im letzten Jahr dann schon noch ausgleichen. Die Jahresrechnung war dann ausgeglichen. Wir müssen schon mehr Einnahmen generieren. Das ist ganz wesentlich. Wir brauchen Betriebsansiedlungen, auch neue Gewerbesteuerzahler, weil die Gewerbesteuer ist natürlich unsere Haupteinnahmequelle. Wir haben ungefähr 16.000 Gewerbebetriebe. Ein Teil davon zahlt letztlich Gewerbesteuer. Und es ist eine Einnahmequelle, ohne die wir nicht auskommen. Ohne die geht gar nichts mehr. Ohne die baue ich keinen Sportplatz und kein Jugendzentrum und kein Quartierszentrum für Senioren. Und es sind über 200 Millionen Euro. Also darauf zu achten, eine gute Wirtschaftsförderung zu machen, um die Einnahmen zu steigern, das wäre mir auf jeden Fall wichtig. Auf der Ausgabenseite ist der größte Posten, sind die Personalkosten. Da haben wir einiges nicht in der Hand, weil es Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gibt. Und wenn die so ausfallen wie zuletzt, dann sind es bei dem hohen Personalstand, den wir bei der Stadt haben, natürlich Millionenbeträge, die bei uns dann zu Buche schlagen. Deswegen ist es wichtig, sich im Verwaltungshaushalt zu konsolidieren, da zu schauen, jetzt haben wir eine sehr große Verwaltung, was kann diese Verwaltung denn tatsächlich selber leisten? Ist es denn wirklich nötig, ein Stadtbahnamt mit 15 Leuten zu besetzen und dann alles von Externen planen zu lassen? Ich finde nämlich nein. Ich finde im Übrigen nein, das wäre nicht nötig gewesen, es so zu organisieren. Ich meine sogar im Übrigen, dass unsere Leute es zigmal besser gekonnt hätten. Ja, also das war auch etwas, was ich schon auch mal in dieser Koalitionsrunde gesagt habe, sage ich, also man kann diese Stadtbahn auch ein bisschen freundlicher vermarkten, als es diese Agenturen von Buxtehude hier machen.
Was war da dann die Antwort?
Es gab meistens, ich sage ja, es gab ein Kommunikationsproblem. Es wurde so viel, so viel wurde da nicht geredet. Es wird halt einfach nicht besonders viel geredet. Und deswegen meine ich, wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken besinnen, selber planen, selber bauen, was wir selber planen und bauen können. Dafür auch unsere Abläufe wirklich noch mal anschauen, wo wir da vielleicht deutlich verbessern können. Und die Einnahmenseite stabilisieren und erweitern.
Aber jetzt reden wir ja wirklich von einer negativen freien Finanzspanne von minus 26 bis minus 44 im Jahr 2028. Ich meine, das sind natürlich Prognosen, das kann immer anders kommen. Das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit oft genug erlebt. Aber mal angenommen, Sie wären jetzt Oberbürgermeisterin und haben schon so ein bisschen ein Haushaltsproblem am Anfang. Wie sparen Sie jetzt 26 Millionen ein? Das wird ja nicht allein durch weniger Gutachten wahrscheinlich passieren können.
Ja, wir haben schon im Bereich der Personalwirtschaft einen Luxuszustand. Das sage ich jetzt auch hier als budgetverantwortliche Referentin. Sowas habe ich jetzt woanders so nicht gehabt. Ich habe hier jetzt 5 Jahre, gut fast 6 Jahre, ohne Wiederbesetzungssperren gearbeitet. Das gab es bei mir nie. Und wenn ich mir anschaue, was ich mir im Personalbereich hier schon in meinem Zuständigkeitsbereich nach wie vor leisten kann, dann ist es deutlich mehr als in anderen Behörden. Also wenn man den Kollegen Ludwig Artinger fragt, der kam ja eher von Landesbehörden, da war das schon strammer. Das ist tatsächlich die Frage, wie man auch die einzelnen Referate ausstattet. Das ist hier einfach sehr komfortabel, muss man sagen. Und es ist auch die Frage, welche Aufgaben die Stadt überhaupt übernehmen muss. Die muss man sich dann auch immer stellen. Ich bin ein großer Fan davon, dass eine Kommunalverwaltung zunächst mal das, wofür sie wirklich da ist, gut macht. Also Zulassung, Ummeldung, Führerschein, das sind lauter Kernprozesse, die müssen richtig, richtig gut laufen. Und wenn das mal alles gut läuft, dann kann man mal überlegen, ob man bestimmte Dienstleistungen durchführen muss, die wir vielleicht gar nicht durchführen müssen, wo wir vielleicht auch nicht die Besten sind.
Nächste Woche ist Joachim Wohlbergs hier im Podcast zu Gast. Er hat, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, in den letzten Haushaltsberatungen gesagt, dass die CSU gegen das Personal sei. Und er hat am Sonntag auch beim Kollegen Stefan Aigner in einer ähnlichen Gesprächsrunde, wie wir sie jetzt hier führen, davon gesprochen, dass es eigentlich kein Problem wäre, wenn die Stadt Regensburg 500 Mitarbeiter mehr einstellen würde. Wenn BMW-Personal aufstockt, freuen sich alle, aber bei der Stadt sei es plötzlich ein großes Problem. Sehen Sie das auch so? Ich vermute mal nicht.
Wohlbergs ist sicher nicht der, von dem man Ratschläge in Verwaltungsführung annehmen sollte. Ganz sicher nicht. Also ich würde es jetzt nicht tun.
Aber kommen Sie komplett ohne Steuer- und Gebührenerhöhungen durch? Also kriegen Sie den Haushalt konsolidiert, ohne da was zu drehen?
Naja, die Grundsteuer haben wir erst neu festgelegt, mit allem, was dazugehört hat. Das war gar nicht unsere Idee, sondern da waren wir von Rechtsprechung und Gesetzgebung betroffen. Ja. Also dass wir jetzt sehr schnell an der Grundsteuer irgendwas ändern, das glaube ich nicht. Die Gewerbesteuer werden wir stabil halten. Wir sind da im bayerischen Ranking so, dass, wenn man sich die Großstädte anschaut, sind wir, glaube ich, in der Höhe an 6. Stelle. Wir sind aber die 4. größte Stadt. Erlangen-Fürth hat meines Erachtens sogar höhere Hebesätze als wir in Regensburg. Das heißt, wir könnten theoretisch sagen, na, wir gehen einige Punkte nach oben, aber ich hielte es nicht für angemessen, weil wir unsere Wirtschaftsunternehmen pflegen wollen, weil wir sie hier halten wollen, weil sie das Rückgrat sind, auch das finanzielle Rückgrat, damit wir hier wirtschaften können. Also nein, eine Gewerbesteuererhöhung wird es mit uns nicht geben. Gebühren sind was anderes. Gebühren verlangen wir ja, was weiß ich, Gebühren, Müllabfuhr, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Kita-Gebühren. Das sind teilweise kostenrechnende Einrichtungen. Da sind wir ja sogar verpflichtet, Gebühren anzupassen. Also Gebühren sind was anderes als Steuern, aber für die Steuern sage ich nein.
Der Kanzler Merz hat davon gesprochen, dass wir ein Problem im Stadtbild haben. Jetzt hat der Integrationsbeirat in der letzten Sitzung auch eine Resolution, was glaube ich, beschlossen, wo sie auch eine, ich würde jetzt mal sagen, kritische Haltung zu der Aussage des Kanzlers getroffen haben. Was halten Sie von der Aussage von Herrn Merz als Sozialbürgermeisterin?
Naja, ich habe ja schon sehr früh auch thematisiert, lang bevor diese Debatte überhaupt und der Begriff in die Diskussion einrückte, dass wir ein Thema haben mit dem Sicherheitsgefühl im ganzen Bahnhofsbereich. Weil ich war auf keiner Abiturfeier und bei keinem Jugendpartizipationsverfahren, dass mir dieses Thema nicht gesagt wurde. Und ich war bei Mini Regensburg und die Kinder sagen mir, wir haben Angst am Bahnhof. Also dass es dieses Thema gibt, das ist unbestritten. Und das gibt es bei uns in Regensburg, das gibt es auch in anderen Großstädten und das gab es bei uns sehr massiv. sehr massiv. Ne? Wir hatten da wirklich Mehrfachtäter und wir hatten sehr hohe Fallzahlen. Und ich habe das auch in einigen Videos durchaus so thematisiert, allerdings Monate bevor dann diese Stadtbilddebatte losging. Aber das Thema ist natürlich da. Ja.
Würden Sie sagen, ein Bundeskanzler muss sich in so einem Moment differenzierter äußern, als er es dort gemacht hat? Also er hat ja wirklich erst nach der zweiten, dritten, vierten Nachfrage überhaupt präzisiert, was er gemeint hat.
Ja, das kann man vielleicht erwarten. Ich glaube, er hat vermutlich unterschätzt, dass es dann so eine Großdebatte gibt mit seinem Nebensatz. Man muss ja auch mal an die Ursachen des Problems gehen. Es ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man als Frau in der Dunkelheit im Bahnhofsbereich ist und dann stehen da Gruppen junger Männer. Das hat noch nie eine Frau, ganz egal, ob es Großstadt ist oder Dorf, das ist keine schöne Situation. Aber warum stehen die denn da rum? Die stehen da rum, weil sie keine Arbeit haben. Ja, das muss man sagen. Und stören tut es einen ja, wenn es vormittags um 11 stattfindet, weil man sich denkt, ja, für genau. Und wir müssen mal überlegen, wie wir die Leute in Beschäftigung bringen, damit sie nicht rumstehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn die Leute erstmal bei uns sind, dann sollten wir sie beschäftigen und da müssen wir besser werden. Das, glaube ich, hätte auch große Akzeptanz bei den Menschen und das würden auch viele, viele befürworten. Also ein bisschen müssen wir uns da schon an der eigenen Nase packen, dass die Leute halt rumstehen. Und wir hätten ja auch was zu tun, also da müssen wir einfach besser werden. Sehr früh beschäftigen, im Übrigen auch mit Arbeitsgelegenheiten. Ich habe das auch in der Stadtverwaltung immer wieder vor mir hergetragen. Ich habe auch welche geschaffen, aber ich bin ja auch nur eine von vielen hier. Ja, also ich hatte auf meinen Sportplätzen schon Asylbewerber eingesetzt, auch in meinem Altenheim. Na, also meinen minimalen Beitrag, dass die Leute nicht auf der Straße rumstehen müssen, habe ich schon geleistet.
Würden Sie aber sagen, dass man am Ende des Tages trotzdem nur mit Abschiebungen das in Anführungszeichen Problem des Stadtbilds lösen würde?
Es passieren Abschiebungen in großem Ausmaß inzwischen. Also ich habe ja das Sozialamt in meinem Referat und wir zahlen ja die Asylbewerberleistungen aus und da gibt es einen Rückgang im letzten Dreivierteljahr um ungefähr ein Drittel. Also wir waren bei den Zahlen der Empfänger mal bei gut 1500 und jetzt sind wir bei 1000, ich glaube sogar ein bisschen drunter. Und es ist diese Kombination aus wirklich deutlich geringerem Zuzug und vermehrten Abschiebungen. Also das ist jetzt in der neuen Koalition einfach auch so umgesetzt.
Auch passend zum Stadtbild, wenn wir zum Thema Wohnen kommen, weil das natürlich auch da sehr mit reinspielt. Sie haben ja auch vorhin gesagt, zum Thema brauchen wir Nachverdichtung statt neuen Baugebieten. Grundsätzlich ja, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt kommt die Stadt natürlich so langsam auch an die Grenzen so von freien Flächen, die sie zur Bebauung nutzen kann. Im Regensburg-Plan 2040 sind da ja ein paar Ideen drinnen, wie es noch weitergehen kann. Wie würden Sie sich so die Bauaktivität in Regensburg die nächsten 10 bis 15 Jahre vorstellen?
Ich würde mir überhaupt wieder Bauaktivität wünschen. Das ist ja beklemmend. Also ich würde mal davon sprechen, dass wir in Regensburg akute Wohnungsnot jetzt haben. Und da ist ein großer Teil leider selbst gemacht, also regelrecht hausgemacht. Wenn wir da jetzt nicht ganz, ganz schnell in die Pötte kommen, dann kriegen wir ein ganz massives soziales Problem in unserer Stadt. Ausgelöst durch Wohnungsnot in unserer Stadt. Also wir müssen selbstverständlich sowohl im Bereich des geförderten Wohnungsbaus als auch im freifinanzierten wieder vorwärts kommen. Im Übrigen wäre ich ja dankbar um jede Wohnung inzwischen. Also unsere Genehmigungs- und Fertigstellungszahlen sind unterirdisch und haben sich auf ein Niveau jetzt begeben, das nicht mehr verantwortbar ist meines Erachtens. Deswegen ist jetzt wirklich mal schnelles Handeln gefordert. Wir können die Leute, die bauen, auch nicht nur piesacken. Das meine ich wirklich so, wie ich sage. Also wir haben teilweise Vorgaben, die sind einfach über denen anderer Städte, ja, das Regensburger Fenster. Bei uns baut man halt Fenster, die super lärmdicht sind. Der Münchner Stadtrat hat es uns schon vorgemacht, die haben auch schon diese Beschlüsse gefasst, dass man von bestimmten Vorgaben einfach runtergeht.
Unter Rot-Grün?
Ja, natürlich. Ich war auch in Tübingen und habe mit dem dortigen Baudirektor gesprochen. Wir können uns davon ganz vielen Städten was abschauen. Und wenn wir es ernst meinen mit der Schaffung von Wohnraum, dann müssen wir jetzt endlich in die Pötte kommen und erkennen, dass wir das Thema hausgemacht auch hervorgerufen haben. Und da ist jetzt mal Druck am Kessel. Da muss was passieren, aber ganz schnell.
Ich meine, aktuell haben wir ja die Debatte um das Regensburger Baulandmodell. Das wurde ja auch zu einer Phase beschlossen, als die Bauaktivität ganz gut war und wir in Regensburg ein sehr großes Problem einfach mit bezahlbarem Wohnraum hatten. Jetzt ist das Problem noch genauso da, aber die Bauaktivität findet nicht statt. Was ist da der Grund für? Warum wird gerade nicht gebaut und was wäre so die Alternativlösung von Ihnen?
Also es gibt die Baukosten, da hat die Stadt gar nicht so sehr viel Einfluss drauf, außer über Vorgaben, die sie selber macht. Also jetzt haben wir zum Beispiel, es gibt ja den Bauturbo von Bund und Land und jetzt sind die Vorgaben verringert worden, was ab wann man Spielplätze selber schaffen muss. Also wenn ich jetzt da 6 Wohneinheiten hinstelle, dann muss ich so ein trauriges Schaukelpferd dazustellen. Das hat im Übrigen ganz kuriose Auswirkungen schon gehabt, weil das sind ja dann die Spielplätze einzelner Wohnanlagen und ich hatte ja auch schon den Fall, dass die vom sozialen Wohnungsbau die Kinder nicht auf die Anlage von nebenan durften, auf das Schaukelpferd von der Freifinanzierten. Also das ist noch nicht mal sehr sinnig, was da passiert ist. Aber der Gesetzgeber gibt uns da jetzt Freiheiten und es gab schon sofort den Reflex, diese Freiheiten nicht zu nutzen. Aber man legt diese Kosten um. Diese Kosten werden auf Mieten umgelegt. Und natürlich sollten wir diese Erleichterungen nutzen, weil ehrlich gesagt, wir haben 120 Spielflächen in der Stadt Regensburg öffentlich. Die pflegen wir wunderbar, die sind auch gut und gut erreichbar, dass man also relativ unattraktive Spielflächen herstellt, die die Mieten deutlich erhöhen. Das ist einfach nicht sonderlich sinnvoll. Dass ich so Vorgaben mache wie das Regensburger Fenster, das wird ja alles, das schlägt sich alles in den Mieten nieder. Es schlägt sich in Mieten und Kaufpreisen nieder. Also das muss ich ja wissen, dass jede Vorgabe, die ich Bauträgern oder denen, die Wohnungen bauen, auferlege, unmittelbar die Kaufkosten und die Mieten erhöht. Da haben wir schon einiges bei uns selber zu machen. Und dann ist es natürlich auch nochmal ein Thema, Erbpacht kann zu gewissen Zeiten günstig sein, aber es gibt auch Zeiten, das ist überhaupt kein günstiges Modell. Und auch darauf muss ich reagieren. Und als wir das Baulandmodell eingeführt haben, war es ein sinnvolles Instrument und es ist seit geraumer Zeit kein sinnvolles Instrument mehr. Und wir haben den Antrag ja meine Fraktion schon im Sommer eingebracht, da habe ich ja noch selber mitgepinselt. Und dass man sich da jetzt so schwer tut, angesichts der wirklich erschreckenden Zahlen, die wir inzwischen haben, ist wahrscheinlich dem Wahlkampf geschuldet und das verstehe ich sogar. Dass sich da jetzt manche Parteien schwer tun, in diesen letzten Monaten vor der Wahl von dieser 40%-Quote runterzugehen, das ist, und das habe ich auch manchen Leuten gesagt, das ist ja klar, das ist die reine Zumutung jetzt im Wahlkampf für manche. Aber es ist wirklich das Problem einfach ein sehr dringendes. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir jetzt da sehr schnell dazu kommen, dass die Projekte, die ja in der Pipeline sind, wir haben ja Projekte, die könnten loslegen, wenn wir sie loslegen lassen. Wir, der Stadtrat von Regensburg, haben die Möglichkeit, Bauprojekte zuzulassen. Und das sollten wir jetzt auch schleunigst tun.
Aber ich meine, es gibt schon die Debatte, die so lautet, dass es in Regensburg eine lange Phase gab, in denen Bauherren bauen konnten und wirklich da ein Projekt nach dem nächsten hochgezogen haben und sehr, sehr gutes Geld auch damit verdient haben. Und da sehr wenige, zumindest Auflagen waren, geförderten Wohnungsbau, Wohnraum zu schaffen, ist dann der Vorschlag der CSU eigentlich nicht wieder zurück in diese Phase zu kommen, als die Stadt keine Vorgaben gemacht hat und sich der Einzelne eine goldene Nase verdienen konnte.
Wir wollen das Baulandmodell aussetzen und müssten dieses sehr schnell aussetzen, wenn wir irgendwie wieder Wohnungsbau in dieser Stadt haben wollen und dieses soziale Problem in den Griff bekommen wollen. Also die Zahlen hat uns ja der Herr Pleier, der Planungsreferent, selber gezeigt, was alles realisiert werden könnte, wenn wir diese Vorgabe, die ja gar nicht zu erfüllen ist, man kann diese Vorgabe des Baulandmodells momentan nicht erfüllen, weil die Fördermittel nicht da sind. Also wir stellen uns jetzt hin und sagen, lieber gar keine Wohnung. Die Stadt Regensburg sagt, wir brauchen gar keine neuen Wohnungen mehr, bevor wir uns einen Ruck geben und ein Modell, das andere Städte natürlich längst ausgesetzt haben oder flexibilisiert haben, bevor wir uns diesen Schritt auch zu gehen trauen. Also da müsste jetzt der Stadtrat einfach mutiger sein. Manche müssen tatsächlich über ihren Schatten springen, aber das brauchen wir wirklich, weil Wohnen ist eine soziale Frage.
Jetzt kam vor kurzem der Regensburger Armutsbericht und der zeigt schon ein dramatisches Bild für die Stadt Regensburg, dass mehr Menschen armutsgefährdet sind, dass gerade Kinder auch gefährdet ist für Armut. Was wären da so Ihre Vorschläge? Was könnte man da machen? Ich habe beispielsweise bei der Linkspartei in Regensburg im Wahlprogramm gelesen, sie wollen ein kostenloses Mittagessen für die Kinder in der Schule. Ich glaube, die Forderung kommt ja auch aus einem Bürgerrat, der auf Bundesebene mal getagt hat. Da jetzt die Frage, was wären so Ihre Vorschläge, um da die Trendwende hinzulegen?
Es gibt in den reichsten Städten Deutschlands immer auch Armut. Und es ist deswegen besonders beklemmend, gerade in Städten, die so relativ wohlhabend ja doch noch wie Regensburg sind, dass wir sowas haben. Den Armutsbericht habe ich selber angestoßen, mit der Schwerpunktsetzung, mal zu schauen auch, wie es mit älteren Leuten und Altersarmut ist. Das war so ein bisschen das Thema. Also wir haben die Familien da gar nicht so eingehend untersucht. An manchen Stellschrauben können wir nicht drehen. Das sind die Transferleistungen, die beschließt der Bund. Die sind zigfach so demokratisch und rechtlich beschlossen. Was können also wir vor Ort in Regensburg tun zur Armutsbekämpfung? Wir gewähren Teilhabemöglichkeit, weil, und das ist ein großes Thema, Armut ist nicht nur finanzielle Armut. Armut ist in Großstädten ganz oft Kontaktarmut, Begegnungsarmut. Da tun wir einiges. Also zum Beispiel haben wir wirklich, das ist auch ein bisschen Bundesförderung, ist auch mit drin, am Kassiansplatz jetzt das Invia-Café. Das hat uns viel Arbeit hier gemacht. Ich habe das sehr unterstützt, weil es genau dieses Thema anspricht, dass man die Leute aus der Einsamkeit, aus der Kontaktarmut rausholt und schon auch im Prinzip Armutsprävention leistet an dieser Stelle. Wir haben den Stadtpass, der jetzt 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat und wo wir das Angebot deutlich erweitert haben. Wir haben den Ferienpass für Kinder und natürlich zahlen sozial benachteiligte Menschen schon jetzt keine Kita-Gebühren. Das wird ja von meinen Jugendämtern übernommen. Das ist ja auch einfach vorgegeben. Das sind über ein Drittel. Die zahlen ja gar keine Gebühren.
Wird der Stadtpass unter Ihre Oberbürgermeisterinnenzeit beibehalten und wird auch in dem Leistungsumfang bleiben?
Naja, zunächst mal habe ich als Sozialbürgermeisterin ihn ordentlich ausgebaut. Das ist ja mein Bereich. Also das waren viele Zusatzangebote, die wir da jetzt, ich führe ja immer die Beschlüsse hier im Sozialausschuss. Also da gibt es jetzt keinen Anhaltspunkt, weshalb ausgerechnet ich das anders machen sollte.
Wenn Sie jetzt drei konkrete Maßnahmen nennen müssten, um auch das Thema Armut in Regensburg nochmal viel stärker zu begegnen, welche würden Sie treffen?
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir bei den Ärmsten schauen müssen, dass wir die Kinder rausbringen. Deswegen war mir die Umsetzung des Obdachlosenkonzepts so wichtig und die Dezentralisierung und die Differenzierung. Dass wir alle in einer Unterkunft unterbringen und die Kinder neben alkoholkranken Erwachsenen aufwachsen, ist kein Zustand. Und insofern bin ich schon sehr glücklich, wenn wir im nächsten Jahr den Schritt gehen können, dass wir, und das sind die ärmsten Kinder der Stadt, dass wir für die was erreichen. Wir müssen für die Frauen was erreichen. Frauen neigen sehr stark dazu, unsere Hilfen gar nicht anzunehmen und sich irgendwie in schreckliche Partnerschaften zu flüchten oder irgendwas zu tun, nur damit sie unsere Hilfen nicht annehmen. Wir müssen die vielen Angebote, die wir haben, das wissen wir auch, mehr bekannt machen. Das war auch etwas, was im Armutsbericht ja drinsteht. Und ich wollte auch ausdrücklich, dass dieser Armutsbericht diese Hilfen auch deutlich macht. Und da bin ich der Frau Professor Schildbach auch sehr, sehr dankbar. Das wurde sehr gut umgesetzt. Und wir haben auch noch mal hier eine Broschüre rausgebracht mit sozialen Hilfen seitens der Stadt. Das haben wir hier mal in meinem Büro gemacht, wo noch mal alles zusammen ist, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Hilfen. Also der runde Energietisch sitzt ja auch immer beisammen, bevor einem der Strom gezwickt wird. Gibt es 1000 Möglichkeiten, das Problem zu beheben. Was immer wieder auftritt, ist, dass wir die Menschen gar nicht erreichen. Die sind dann so voller Probleme, Erziehungsprobleme, Suchtprobleme, vielleicht psychische Probleme, Krankheiten. Und dann kommt die Behördenpost. Dann kommen unsere Umweltschutzbriefumschläge, die werden gar nicht mehr geöffnet. Und wir erreichen die Menschen nicht. Wir fahren hin, wir klingeln, es macht uns keiner auf. Und dann werden die Probleme immer größer. Also es ist mit Sicherheit eine Kernherausforderung, die Menschen zu erreichen mit dem, was wir haben. Und es ist ehrlich gesagt eine Menge. Also würden wir die Menschen frühzeitig mit unseren Hilfen erreichen können, könnten wir in vielen Fällen das Schlimmste verhindern. Und die Leute machen dann einfach dicht, ne? Haben Angst, haben schlechte Behördenerfahrungen gemacht oder in den Briefen stehen immer irgendwelche Hiobsbotschaften wieder drin, weswegen ich im Übrigen große Anhängerin des Subsidiaritätsprinzips in der Sozialpolitik bin, sprich, was wir nicht selber müssen, tun müssen, sollten andere machen. In der Sozialpolitik ganz wichtig, deswegen habe ich auch gleich das NOA an die Caritas gegeben, weil ein Ben Peter besser an die Leute rankommt
oder die Frau Pukani in meinem NOA als städtische Mitarbeiterinnen. Ja, da müssen wir müssen immer schauen, an die Leute ranzukommen. Das ist das Thema.
Gerade so in den sozialen Brennpunkten, die wir auch in Regensburg haben, gibt es einen relativ hohen Anteil an Menschen, die die AfD wählen. Also das kann man teilweise sehr übereinanderlegen, wenn man sich so die ganz dunkelblauen Flecken anschaut. Jetzt sind Sie nicht nur Sozialbürgermeisterin, sondern natürlich auch eine Person, die gerade im Wahlkampf ist und natürlich auch um Wählerstimmen wirbt und ein möglichst gutes Ergebnis haben möchte. Wie erreicht man gerade die Menschen, die sich ja mutmaßlich auch ein Stück weit von der etablierten Politik abgewandt haben, in genau auch diesen sozialen Brennpunkten?
Ja, das ist ein großes Thema und ich weiß auch nicht, wie viele von denen einzufangen sind oder wie viele nicht einzufangen ist, da hat ja jeder seine kleine eigene Theorie. Ich glaube schon, dass wir vielleicht, ich weiß es nicht, 8% der Bevölkerung neigen vielleicht zu Extremismus. Aber die anderen glaube ich nicht. Bei den anderen ist es wirklich eine Form von Hilflosigkeit, von ich habe abgeschlossen mit dieser Gesellschaft, mit diesem Staatswesen. Und das ist eine mega große Aufgabe. Durch Belehrung wird man es nicht schaffen. Durch erhobenen Zeigefinger auch nicht. Und ehrlich gesagt auch nicht durch Demos vermutlich. So. Also ich bin auch schon mal einen der letzten Wahlkämpfe schon auch in dem Bereich Isarstraße gewesen oder da draußen bei der Benzstraße. Ich kann die Leute dann schon auch verstehen, wenn mir die ihre Lebensrealität schildern, dass die unzufrieden sind. Und wir müssen, das glaube ich schon, in der Umsetzung dessen, was wir uns alle vornehmen, besser werden. Wenn auf Spielplätzen plötzlich man nicht mehr hingeht, weil da einfach gelangweilte Menschen sitzen und Alkohol trinken und Spritzen überall rumlegen, dann was soll ich so einer Familie sagen? Soll ich sagen, mei, so ist es halt jetzt? Natürlich muss es da mein Ehrgeiz sein zu sagen, das ist ein Kinderspielplatz. Und ich will dafür sorgen, dass es auch wieder ein Kinderspielplatz wird und keine Drogenkonsumstelle. Natürlich. Das ist ganz mühsam. Aber wir müssen, glaube ich, die Lebensrealität der Menschen um solche Probleme erleichtern. Also die Probleme wirklich angehen, die sie verständlicherweise auch formulieren. Alle kann man nicht einfangen. Aber das, was in unserer Zuständigkeit, in unserer Macht liegt, da müssen wir, glaube ich, zu verstehen geben, dass wir es erkennen, dass wir es nicht als Lappalie abtun und dass es wichtig ist.
Es gibt eine Erhebung von der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo sie sich auch anschauen, warum Menschen AfD gewählt haben. Ich glaube, das war die letzte Bundestags- oder Europawahl, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und dort kommen die zu dem Ergebnis, 10% der Menschen, die AfD wählen, das sind einfach Faschos. Also das sind einfach Menschen, die ein rechtsradikales, geschlossenes Weltbild haben. Aber 90% der Menschen haben wirklich meistens als Grund irgendwie ökonomische Abstiegssorgen oder weil sie das Gefühl haben, in diesem Land geht es einfach sehr ungerecht zu. Wie kann Politik die auch adressieren?
Also ich verstehe, dass es ein Ungerechtigkeitsempfinden bei manchen gibt. Also man darf ja jetzt nicht die Lebenssituation eines Journalisten oder eines Firmeninhabers oder eines PR-Menschen oder einer Bürgermeisterin mit der Lebenssituation der Menschen in der Isarstraße gleichsetzen. Das wäre überheblich, sondern man muss wirklich schauen, wie sehen die Welt das. Ich jetzt irgendwo in Stadt am Hof sitze und sage, gebt halt den Leuten das Bürgergeld und streitet da nicht rum. Das kann ich ja sagen, aber ich muss ja mal mir anschauen, dass es in der Isarstraße vielleicht einen Geschosswohnungsbau gibt. Und die Wohnung links wird von jemandem bezahlt, der in Schichtdienst geht. Und die Wohnung rechts am Gang, genau dieselbe, wird vielleicht vom Jobcenter bezahlt. Das Bürgergeld beinhaltet die Übernahme der Miete und die Übernahme der Heizung und die Regelsätze. Und wenn es eine Bedarfsgemeinschaft ist mit zwei Kindern, ne, die Mieten in den Städten sind hoch, dann gehen da Bescheide raus. Das weiß ich ja, die liegen über 3.000 Euro. So, das muss aber die Familie daneben erstmal mit ihrem Schichtdienst bearbeiten können. Und das ist natürlich ein Thema, dass es da ein Ungerechtigkeitsempfinden gibt. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil es nicht darum geht, was ich als Oberstudienrätin oder als Verwaltungsbeamtin meine, sondern weil man die Menschen in ihrer Lebensumgebung sich anschauen muss.
Aber wählen auch nicht viele der Menschen, die auch diesen Jobcenter-Schein beziehungsweise auch die Übernahme der Wohnkosten haben, auch AfD? Also da gibt es ja nicht nur dieses mein Nachbar kriegt irgendwie alles vom Amt bezahlt und deswegen wähle ich AfD und der andere wählt dann irgendwie Linkspartei, weil die zumindest auf dem Papier am meisten irgendwie für Menschen im Bürgergeldbezug machen wollen, sondern da ist ja schon auch ein großer Anteil an Menschen, die dann sagen...
Ja, bei extremistischen Parteien, und zwar links wie rechts, die haben ja deswegen so Erfolg, weil sie so einfache Lösungen anbieten. Ist immer alles ganz einfach. Ne? Also die rechte Flanke sagt, wir schicken alle Ausländer heim, dann ist am Bahnhof wie früher, aber dummerweise pflegt dann keiner mehr die Oma. Und die linke Flanke sagt, ja, nehmt halt den Reichen das Geld, dann liegt kein armer Mensch mehr in der Fußgängerzone von Regensburg. Beides ist ja grundfalsch. Aber es verfängt, die Argumentation verfängt und wenn man an einfachen Lösungen interessiert ist, dann glaubt man sie. So, und dann kommen die Parteien der Mitte und erklären und sagen und tun. Ja. Und die Leute hören uns ja gar nicht mehr zu, wenn wir mit unserem komplexen staatlichen System daherkommen und erklären, warum die Dinge so sind, dass der Obdachlose ja in die Unterkunft gehen könnte, aber das Angebot nicht annehmen will. Dass weite Teile unseres Pflegebereichs gar nicht mehr funktionieren würden und auch kein Krankenhaus, wenn wir keine Migrantinnen und Migranten dort hätten. Man kann ja das erklären und erklären, aber die Leute haben eine große Sehnsucht nach sehr einfachen Antworten. Und da halten wir in der Mitte nicht mit. Und das ist ein Problem, das ich auch nicht auflösen kann, weil, keine Ahnung, da kann man jetzt lang drüber philosophieren. Ich glaube, wir müssen Probleme lösen. Es ist richtig, dass die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen in der Stadt zurückgeht. Das ist richtig. Also was momentan passiert, dass Menschen, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, auch zurückgeführt werden, halte ich für richtig. Es ist die Umsetzung einer Rechtslage, die wir seit Jahren haben und die wir einfach nicht umgesetzt haben.
Unterstützen Sie auch die Verschärfungen im Bürgergeld, die gerade von der Koalition in Berlin geplant sind?
Da sind ganz vernünftige Sachen dabei, manche, die keinen großen Effekt haben werden. Das ist ja auch nicht die erste SGB-II-Reform. Also ich war ja bekanntlich selber in dem Ausschuss, der diese Reformen immer links und rechts dreht. Ja, da ist beides drin. Aber es ist sicher richtig, was zu tun.
Da kommen wir dann auch gleich zum Thema Wirtschaftspolitik. Wenn die Wirtschaft gut läuft, dann ist natürlich die Zahl der Menschen im SGB niedriger. Jetzt haben wir in Deutschland natürlich eine angespannte wirtschaftliche Lage und Regensburg ist da relativ robust, das muss man schon dazu sagen. Es gibt, glaube ich, hier und da natürlich Wehwehchen, aber alles in allem ist es eine relativ gute Situation. Wie bleibt Regensburg wettbewerbsfähig?
Ja, wir haben schon Schwächen und wir haben auch eine Zunahme an Empfängern vom Bürgergeld seit einiger Zeit. Wir merken es schon auch, aber es geht uns längst nicht so schlecht wie der Stadt Ingolstadt zum Beispiel, die viel stärker von der Automobilindustrie abhängig ist. Wir sind da schon etwas robuster. Wir müssen ganz gezielt Wirtschaftspolitik betreiben, auch Ansiedlungspolitik betreiben, auch Flächen für Ansiedlungen zur Verfügung stellen, auch unsere schon ansässigen Unternehmer pflegen und wenn es da Erweiterungswünsche gibt, auch Flächen zur Verfügung stellen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Die Verwaltung muss wirtschaftsfreundlich sein. Auch da können wir uns was von München abschauen im Übrigen. Also es gibt in München sehr wohl das Projekt Taskforce wirtschaftsfreundliche Verwaltung, direkt angesiedelt beim Oberbürgermeister. Wir müssen das klare Signal geben, dass wir bei der Gewerbesteuer stabil bleiben. Ich persönlich will einen Wirtschaftsbeirat einrichten. Wir haben einen Kinderbeirat, Jugendbeirat, Seniorenbeirat, Sportbeirat, Kulturbeirat, Integrationsbeirat, Inklusionsbeirat. Wir haben alles. Wir haben keinen Wirtschaftsbeirat in der Stadt Regensburg. Etwas, was ich sehr schnell umsetzen würde.
Wer würde da dann drinnen sitzen?
Da muss man eine Satzung erlassen. Da kann man sich mal anschauen. Das ist sehr unterschiedlich strukturiert, wie die Städte das machen. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass man sich wirklich die Kompetenz, die Erfahrung und die Kreativität unserer Unternehmerinnen, unserer Unternehmer, der Vorstände auch ins Rathaus reinholt und dass wir sie auch hören bei ganz wesentlichen Entscheidungen. Das ist bei anderen Beiräten auch so und wir sollten es ganz genau und endlich auch so bei unserer ortsansässigen Wirtschaft machen.
Mit der Bitte um kurze Antwort. Jetzt ist auch in der Debatte eine Tech-Base 2 zu machen. Würden Sie das unterstützen?
Ja. Okay. In unserem Wahlprogramm. Das ist schon lange ein Thema.
Dann ist ja auch angedacht, Altenstadt-Lagerhaus, so ein Kreativ- und Kulturareal ist es, glaube ich, hinzu gestalten. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das Stadt-Lagerhaus ist ja bekanntlich auf dem Grund des Freistaates Bayern, des Hafens. Das ist alles nicht ganz einfach. Der Hafen, würde ich jetzt mal so sagen, ist jetzt nicht nur begeistert von dieser Idee, aber das Stadt-Lagerhaus ist ein
denkmalgeschütztes Gebäude, das wir, der Vertrag läuft auch noch einige Jahre, aber man kann sich jetzt Gedanken machen, das man nicht für alles brauchen kann. Sage ich jetzt mal so. Solche Kreativwirtschaftseinrichtungen kenne ich natürlich von anderen Städten. Die sind immer sehr schön, sehr stylisch. Die Erschließung dort ist eine echte Herausforderung und auch nicht gut. Das muss man sich genau anschauen, auch wie sich der Bayernhafen letztlich verhält und auch, ob wir es finanziell stemmen können. Ich bin der Meinung, dass wir die Kreativwirtschaft, und zwar die Kreativwirtschaft ausdrücklich, ne, an einem eigenen Standort unterbringen sollten, dass wir dieses Cluster auch gut weiterentwickeln. Ob es das Stadtlagerhaus am Schluss sein kann, da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen.
Wenn man sich das CSU-Programm von 2020 anschaut, dann waren Sie ja damals, ich glaube, das kann man so sagen, sehr ambitioniert, hatten sehr viele auch kostenintensive Projekte drinnen. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist es schon so ein bisschen ärmer geworden, so an Großprojekten. Es ist sehr vieles so ein bisschen gefühliger und es sind so eher kleinere Projekte. Da sind natürlich auch große dabei, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber man ist da etwas weniger ambitioniert mittlerweile, so mein Eindruck, als ich das gelesen habe.
Ja, wir gehen in eine Phase der Konsolidierung. Und dieses Programm macht es sehr deutlich. Also ich glaube, man muss ehrlich zu den Menschen sein. Man muss ehrlich sagen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und man muss ehrlich sein und sagen, was geht und was nicht geht. Und die wirtschaftliche Situation ist jetzt anders als vor 6 Jahren. Und die Zukunftsperspektiven sind weniger gut. Und dieses Programm wird denen gerecht. Es ist ein ehrliches Programm. Es ist ein Konsolidierungsprogramm. Wir haben das auch an einigen Stellen so formuliert und das halte ich auch für richtig. Und das kann der Stadt auch sehr, sehr gut tun. Der Stadtverwaltung kann es sehr, sehr gut tun und in dem Geist ist dieses Programm verfasst.
Jetzt war das auch nach der Bundestagswahl so. Ich denke da jetzt in Ringsburg speziell irgendwie ans Galeria Kaufhof-Gelände oder auch an den Bahnhof, dass man als Union schon relativ große Versprechen gemacht hat, dass sich vieles auch sehr schnell ändern wird und gerade erleben wir da so ein bisschen eine Ernüchterung. Droht das Gleiche, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden, dass die Leute gerade den Eindruck bekommen, das wird sich jetzt schnell ändern und das wird sich jetzt schnell ändern und am Ende des Tages ist alles so ein bisschen komplizierter, als man den Eindruck gewinnen kann?
Es ist nichts mehr einfach zu lösen in der Politik. Ja, habe ich ja vorher schon gesagt, das ist in der Mitte der Politik, muss man so ehrlich immer sein. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich sehr zügig arbeite. Und ich glaube, es gab noch nie eine Bürgermeisterin, die in 6 Jahren so viel gebaut hat wie ich. Also ich setze Projekte schon um. Und ich habe das auch bewiesen, dass ich Projekte umsetze. Also wir bauen jetzt endlich das Jutzkönigswiesen neu. Ich habe heftig dafür gekämpft, dass wir den Sportpark Ost auch dann wirklich umsetzen. Ich baue das Chancenhaus neu. Also ich habe eine ganze Reihe von Projekten umgesetzt. Da sehe ich schon eine Stärke von mir drin. Ich bin nicht der größte Fan immer neuer Konzepte. Ich bin großer Fan des Umsetzens, weil an Konzepten hat die Stadt Regensburg kein bisschen Mangel. Wir haben ein echtes Umsetzungsproblem und darin sehe ich auch meine Stärke.
Jetzt haben Sie ja vorgeschlagen, auch beim Galeria Kaufhof, dass man das Grundstück als Stadt erwerben soll. Dann am Ende des Tages soll es abgerissen werden, das Galeria-Kaufhof-Gebäude, und daraus soll dann was Gutes Neues entstehen.
Also das Kaufhof-Gebäude gehört uns nicht und der Erwerb ist ausgesprochen kompliziert. Das wissen wir.
Ist auch noch so eine Erbengemeinschaft.
Ja, da gibt es Erbpachtverträge und das ist auch nicht nur ein Rechtsakt, sondern das wäre eine ganze Folge, die man da leisten müsste. Das Kaufhof-Gebäude wäre wunderbar, wenn es ein guter Investor nimmt. Das habe ich auch gesagt. Wenn es sich kein guter Investor findet, dann werden wir es kaufen müssen. Das ist auch so. Wir sind in keiner sehr komfortablen Lage, weil der Leidensdruck für die Stadt so groß ist. Und es war auch absehbar. Das ist ein Drittel der Einzelhandelsfläche der Altstadt fast, was uns da jetzt flöten gegangen ist. Und wenn man sich die ganze Umgebung anschaut, dann sieht man, wie sehr abträglich diese Kaufhausruine für unsere Altstadt ist. Jetzt kann man sich anschauen, nachdem wir nicht die einzige Stadt sind, die dieses Schicksal hat, sondern Kaufhöfe, Karstadts sind in der ganzen Bundesrepublik pleite gegangen. Also ganz viele Städte haben das gleiche Problem wie wir. Was ist dort eigentlich passiert? Das ist das Wunderbare in der Kommunalpolitik, man kann immer schauen. Und es gibt fast keinen einzigen Fall, und ich schaue mir das sehr genau an, wo es gelungen ist, ein solches Kaufhausgebäude aus den 70er Jahren, wie es wir haben, zu revitalisieren. Das gelingt eigentlich nicht. Das ist was anderes, wenn es andere Kaufhausgebäude sind, aber diese Bauten der 70er Jahre sind sehr schwer zu revitalisieren. Das hat auch einen Grund. Es ist nahezu fensterlos, es ist energetisch eine Katastrophe, es ist statisch schwierig, es ist brandschutztechnisch ausgesprochen schwierig, es ist sehr flächig. Und gut war der Bau im Herbst 73 schon nicht. Man hat es ja dahin gepflastert, kurz vor Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes und schon der Vorgängerbau wäre deutlich besser gewesen. So, jetzt haben wir dieses Gebäude hier, das nicht unter Denkmalschutz steht, abgesehen von der alten Wache. Und man kann, und da wäre ich total dankbar, wenn ein Investor kommt und sagt, das nehme ich, wie es ist. Wunderbar. Aber ich bin halt sehr skeptisch, dass es gelingt, dieses Gebäude zu revitalisieren, aus aller Erfahrung, die man sich in anderen Städten anschauen kann. Was man nicht abreißen kann, ist natürlich alles, was in der Erde drin ist, ist auch klar. Es wäre überhaupt finanziell nicht darstellbar. Da sind ja Geschosse unterirdisch.
Die wird man früher Edeka zum Beispiel drinnen
war. Genau, die wird man immer so lassen. Das, was oben drauf ist, ist halt nur, also alle, die von Parks reden oder von Wasser oder von Bäumen, so geht's schon mal nicht. Selbst wenn ich Lichthöfe in dieses Gebäude reinschneide, dann geht mir ja die Nutzfläche ab. Das schwächt ja wieder die Wirtschaftlichkeit. Wachsen tut da unten nichts, weil da kommt nämlich keine Sonne runter. Das ist nämlich alles sehr hoch. Also das ist einfach sehr schwer umzubauen. Also der Grundstückspreis allein kann man sich ja ausrechnen. Wir haben 3 verschiedene Bodenrichtwerte auf diesem Areal. Das sind gut 20 Millionen, was allein dieses Grundstück wert ist. Das Gebäude, das drauf ist, ist Last. Schmälert also diesen Wert. Das würde ich schon behaupten. Es ist keine Freude, was da drauf steht. Es ist eine Belastung für dieses Gelände. Das ist ja auch der Streitpunkt bei den jetzigen Verhandlungen, dass man sagt, naja, bitte, das Gebäude kann man ja so kaum brauchen. Da steckt man ja unfassbar viel Geld rein, um es für irgendwas nutzbar zu machen. Das heißt, es müsste sich wer finden, der kauft es, steckt unfassbar viel Geld rein. Weswegen ich glaube, dass es vielleicht so wird, dass man es dann halt doch abreißt, um was Gutes zu machen. Und was Gutes wäre an der Stelle eine kleinteilige Bebauung. So war es ja auch mal ganz früher. Das ist unsere Stadtmitte. Und wenn wir da kleinteilig bebauen könnten, und einen Mix an Nutzungen hätten, dann wäre das, und da darf eine Bürgermeisterin ja mal davon träumen, ein Traum für Stadtentwicklung an dieser Stelle, wo wir ohnehin Reparaturbedarf haben.
Also kann man sich die Vision von Astrid Freudenstein für dieses Gebiet so vorstellen, dass beispielsweise unten Geschäfte reinkommen und darüber einfach Wohnraum, beispielsweise vielleicht oben noch eine Terrasse?
Also jedenfalls die Höhe kann man ja wieder aufnehmen, ne? Aber es sollte kleinteiliger sein. Man kann am Neupfarrplatz trotzdem nicht leicht Bäume pflanzen, weil da keine Erde drunter ist. Ich erkläre das ja sehr oft. Aber man kann natürlich was viel Besseres machen. Man könnte dann tatsächlich Wasser hinbringen. Man könnte sehr viel machen. Ja.
Aber wird es da...
das ist meine Vision, ja. Man darf ja mal träumen. Man kann was wirklich Gutes an der Stelle machen.
Wird es nach Ihrer ersten Amtszeit, da sind wir im Jahr 2032, auf diesem Gebiet schon einen Neubau geben können?
Das halte ich für ambitioniert. Was man auf jeden Fall schon tun sollte, ist im Übrigen die Ideen einzusammeln. Also auch jetzt könnte man Kommunikation leisten. Es findet ja null Kommunikation statt. Ich könnte aber zumindest diese unfassbar vielen Ideen, die es bei uns gibt, schon mal sammeln und sortieren und auswerten. Also jedenfalls mir erzählt jeden Tag irgendwer, welche Ideen er mit dem Kaufhofgebäude hat. Dann sage ich immer, ja, Ideen haben wir schon. Jetzt brauchen wir nur noch wen, der es bezahlt. Aber dieser Kommunikationsaufwand und diese Kommunikationsarbeit, die ja geleistet werden muss, die könnte man ja schon leisten, egal ob es uns gehört oder nicht im Übrigen. Also man könnte diese Ideen sammeln, man könnte das in Kanäle lenken und schon mal erklären, was ist denn möglich? Ist da Erde drunter? Kann man dann Wald pflanzen? Ja, ich bin ja auch schon gefragt worden, warum geht da kein Park? So,
aber den Vorschlag von Herrn Burger, den er vor kurzem gebracht hat, dass das statt zu kaufen und einfach in eine Mischnutzung dann zu überführen, das wäre nichts für Sie.
Ja, wenn er es zustande bringt, aber ich würde es mir halt mal anschauen wollen, wo es mit dem Bestandsgebäude in anderen Städten gelungen ist, eine dauerhafte, rentable Mischnutzung reinzubringen. Dann fahre ich dorthin und schaue es mir an.
Jetzt kommen wir zu den abschließenden Fragen. Was kann man sich von einer Oberbürgermeisterin Astrid Feudenstein konkret erwarten? Vielleicht in 3 bis 5 Wörtern?
Kommunikation, Entscheidungsfreude, Schnelligkeit.
Dann ist der Wahltag und Sie sind als Oberbürgermeisterin gewählt. Vielleicht kommt man noch in eine Stichwahl und aber am Ende des Tages sind Sie gewählt. Und dann gehen Sie so in die Mehrheitsfindung für den nächsten Stadtrat. Also Sie meinten ja schon vorhin im Gespräch, Sie wollen schon eine Koalition haben und nicht mit wechselnden Mehrheiten, wie es gerade der Fall ist, arbeiten. Wer kommt denn da so am ehesten in Betracht für eine mögliche Koalition? Wenn man sich so die letzten 2, 3 Jahre anschaut, dann sind da ja schon teilweise zwischen den verschiedenen Parteien ein paar Hürden, die übersprungen werden müssen.
Also jetzt sollten wir die Menschen mal wählen lassen und uns anschauen, was rauskommt. Ich war beim letzten Mal schon diejenige, die von der Mitte niemanden ausgeschlossen hat. Und so halte ich es diesmal wieder. Wir waren ja auch beim letzten Mal als CSU die, die keinen von der Mitte ausgeschlossen haben. Und so bleibt es bei mir auch. Es hielt ich auch nicht für richtig. Ich habe es auch beim letzten Mal nicht für richtig gehalten. Also alles, was sich in der Mitte bewegt, muss in der Lage sein, in einem kommunalen Gremium, in einem Kollegialorgan zusammenzuarbeiten.
Ich würde mal behaupten, Sie schließen eine Koalition mit der AfD, der Linkspartei und dem BSW aus.
Also keine Ränder? Genau. Keine politischen Ränder. Aber alles, was in der Mitte ist, muss natürlich fähig zur Zusammenarbeit sein. Und von uns wird es auch dieses Mal, wie beim letzten Mal, keinen Ausschluss geben.
Mit wem erwarten Sie dann in die Stichwahl zu kommen, wenn es eine Stichwahl gibt?
Auch da lassen wir die Leute jetzt mal wählen. Wir müssen ja mal selber in die Stichwahl kommen. Also wir schauen einfach, wie es ausgeht.
Und abschließend in unserem Gespräch, was ist Ihre zentrale Botschaft für die nächsten 6 Jahre an die Menschen in der Stadt Regensburg?
Die Stadt ist ein totaler Traum. Es ist ein Privileg, hier sein zu dürfen. Ich empfinde es nach wie vor so. Ich bin immer noch beeindruckt von der Schönheit, der Stärke dieser Stadt und ihrer Menschen. Und wir sollten wirklich mehr draus machen.
Danke, Frau Freudenstein, für das Gespräch.
Sehr gern.